In Indien hat man viel mehr Flexibilität. Ich sage mal so, wir haben für irgendein Beispiel wie der Fahrtfest, um das auf die Beine zu stellen, braucht man mindestens 5 Sitzungen. Und in Indien geht das ein bisschen mit weniger Vorbereitung. Das Vorbereiten ist nicht schlecht, wir Deutschen brauchen das. Und in Indien kann man etwas flexibler agieren vielleicht. Ja. Also ich denke aber trotzdem insgesamt ein bisschen flexibel zu sein, nicht immer alles nach Regeln zu gehen, nach Protokoll zu gehen, das wäre vielleicht mal so ein Punkt, ein bisschen Leichtigkeit.
Herzlich willkommen bei Himmelklar, dem katholischen Podcast. Host bin heute ich, Hilde Regeniter, und heute habe ich eine Hoffnungsgeschichte aus Mainz für euch dabei. Die Geschichte von Pater Joshi Potterkel nämlich, der als erster nicht in Europa geborene katholische Geistliche zum Bischof in einem deutschen Bistum ernannt und geweiht worden ist. Am 15. März, vor kurzem also, war die Weihe, und heute ist Pater Joshi unser Gast. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Weihbischof Pater Joshi.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und auch für die Einladung dazu.
Was war das für Sie ganz persönlich für ein Moment, der Moment der Weihe?
Ja, wie soll ich das sagen? Das ist ein ganz besonderer Moment. Ja, ich kann nicht anders ausdrücken, das zu wissen, dass der Dom ist voll, über 2000 Leute waren dort und alle denken und beten mit und wollen teilhaben daran. Aus ganzer Welt waren Menschen da, auch Ordensmitbrüder. Also es war ein großartiger Moment, aber auch sehr spiritueller Moment, weil auch allein wenn man bei Allerheiligen Litanei und so da liegt und alle beten für einen, und das ist halt wirklich sehr, sehr ergreifender Moment und toller. Toll ist irgendwie, wie man sagen kann. Also eine gute Erfahrung.
So eine Bischofsweihe ist ja immer was Besonderes. Aber in Ihrem Fall war das Interesse jetzt wirklich außerordentlich groß. Konnten Sie das nachvollziehen?
Ja, weil ich sage ich mal so, wie die Rückmeldung immer bekomme, in Deutschland leben ja viele Christen mit Migrationshintergrund. Und das erste Mal irgendwie jemand so eine Ernennung bekommt an einen Bischofsposten. Und das ist auch für die Menschen mit Migrationshintergrund eine große Freude bereitet hat. Das habe ich immer zu spüren bekommen. Aber nicht nur das, dass auch wir gesehen werden, Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist auch bei den deutschen katholischen Christen, war auch eine Riesenfreude. Also insgesamt war es halt wirklich, ja, extrem schön, das mitzubekommen.
Der erste Weihbischof Deutschlands mit nicht-europäischen Wurzeln, das sind Sie eben jetzt. Und Peter Kohlgraf, also Ihr Bischof in Mainz, der hat Ihre Ernennung als starkes und wichtiges Zeichen in unsere Zeit hinein bezeichnet. Was für ein Zeichen ist das?
Wie ich eben gesagt habe, das ist ein Zeichen, dass viele Menschen hier leben, die nicht in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, sondern katholische Christen sind oder Christen sind überhaupt. Und auch viele Priester aus anderen Ländern stammen und auch hier tätig sind. Und das auch so eine Anerkennung findet. Das ist ein großes Zeichen, dass katholische Kirche eine Universalkirche ist, dass überall Menschen mit christlichem Glauben leben. Und er hat ja auch damals ja betont, auch der Papst ist ja kein Italiener. Der Papst ist in Amerika geboren, war in Peru tätig als Bischof. Also, dass die katholische Kirche sehr universal Kirche ist und aus der ganzen Welt Christen leben und dann auch hier Anerkennung findet, das ist ein starkes Zeichen. Ja, das hat er damit gemeint.
Als Weihbischof haben Sie auch sogenannte Insignien verliehen bekommen, also Zeichen Ihres Amtes. Zum einen die Mitra, die traditionelle Kopfbedeckung eines Bischofs, auch einen Stab, ein Brustkreuz und einen Ring. Und diese Insignien, die sind bei Ihnen ganz bewusst schlicht gewählt. Die drei letzteren zum Beispiel aus Holz, nicht etwa aus Edelmetall. Was bringen Sie damit zum Ausdruck?
Erstens habe ich ja immer wieder erzählt, Holz ist ja auch ein Zeichen für Wachstum und Leben. Und auch ein Hoffnungszeichen, denke ich, weil jedes Jahr, wenn man auch jetzt, wenn man den Frühling sieht, das ist auch was ja, Gestorbenes so aussieht, daraus Leben wächst. Und dieses Zeichen und Symbol ist es ein Ostersymbol, denke ich, gehe ich davon aus, oder denke ich so. Und das war für mich wichtig, aber auch schlicht. Gut, es ist ja, wie Sie da sehen können, ich habe auch den Ring hier da an. Es kann nicht aus ganz Holz sein, da muss auch irgendwie Metallisches, dann ansonsten kann ich das nicht immer als Ring anziehen, ja. Aber ich wollte halt damit ein Zeichen setzen, das ist ein Hoffnungszeichen, sage ich mal so. Das ist für mich ganz wichtig, auch wenn man heutzutage in der Welt halt denkt oder auch in der Kirche, wo man das Gefühl hat, wohin führt das Ganze hin. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man sagt, ja, es gibt eine Hoffnung, eine christliche Hoffnung.
Sie leben jetzt seit mittlerweile 22 Jahren in Deutschland. Sie sprechen wirklich super Deutsch. Sie kennen Land und Leute längst ziemlich gut. Aber lassen Sie uns jetzt mal auf Ihre Wurzeln gucken. Die liegen nämlich im heute bevölkerungsreichsten Land der Welt, in Indien, und zwar im Bundesstaat Kerala. In was für eine Welt sind Sie da im Jahr 1977 hineingeboren?
Ja, Kerala ist Gottes eigenes Land, heißt es, die Werbung. Deshalb, weil wir so ein subtropisches Wetter haben. Das ist ein Land mit 600 Kilometer Länge und ungefähr 60 Kilometer ist es breit. Das hat ein Küstengebiet, eine mittlere Ebene und ein Berggebiet. Sehr schöne Landschaft, sehr, sehr grün, mit viel Wasser, 41 Flüsse in diesem Land. Und auch Backwater, 600 Kilometer lang Küste. Also sage ich mal so, das ist landschaftlich sehr, sehr schön, erstens. Und zweitens ist es ein multireligiöses Land. Wir leben in Indien, ist es ja bekannt, von den 1,4 Milliarden Menschen sind es ganz Indien 80% Hindus. In Kerala sind das ungefähr 60%. Und es gibt so 20% Christen und 20% Muslime. Also das heißt, man lebt und wächst auch in so eine multireligiöse Setup. Und drittens ist es so, dass wir eine lange christliche Tradition haben. Ich bin auch einer der sogenannten Thomas-Christen. Uns gibt es oder die Christentum gibt es in Kerala seit ungefähr 2000 Jahren, also 52 nach Jesus kamen die erste Jünger nach Kerala, deswegen, weil wir eine starke Handelsroute damals durchs Arabisches Meer hatten. Von Kerala ist es verbunden. Gewürz, ja, also Kardamom und Pfeffer und so, das ist diese Gewürzroute sozusagen. Und von dieser Tradition bin ich halt auch geboren. Ich bin als ein syro-malabarischer Christ getauft. Weil das in Indien die Tradition durch diese Christentum, dieser Thomas-Christen auch aus der syrischen Tradition kommt. Deswegen heißt das syrisch und malabarisch, weil Kerala wird als Malabar-Küste genannt. Ja? Das zusammen verbindet das syro-malabarische Christentum. Also sehr, ich sage ich mal so, sehr gläubige Familie bin ich geboren und ich war auch. Es ist üblich, dass man in der Kirche auch dementsprechend auch aktiv ist. Meine Eltern waren auch sehr aktiv in der Kirche. Ich bin in so eine gläubige Familie geboren und dort auch aufgewachsen, aber in so eine multireligiöse Kultur und Land und auch einem schönen Land. Ja.
Was hat das bedeutet, dieses Multireligiöse? Also, dass es ganz normal war, da sind andere, die sind Hindus oder andere, die sind Moslems.
Ja, soll das bedeuten, dass man auch ein Verständnis hat, auch an der Religion, dass man auch viel mitbekommt. Zum Beispiel, das war so selbstverständlich, dass man zu Hindu-Festen eingeladen wird und auch die Hindus dann auch zu unseren Festen wie heute, also zum Pascha-Mahl zum Beispiel eingeladen waren abends oder Ostern selbstverständlich in die Kirche kamen. Also das heißt, man hat ja damals mit so einem großen Verständnis für Religion groß geworden. Auch war selbstverständlich, dass in der Schule, in der Klasse direkt neben mir ein anderer Glaubensrichtung, Menschen mit anderer Glaubensrichtung sitzt, ja. Dieser Dialog oder das Miteinander, jetzt man hat ja nicht über Religion unterhalten, aber das Miteinander und das Verständnis einfach mal, dass auch einer fragt, wenn man sonntags nicht in die Kirche geht, dann bist du nicht in die Kirche gegangen. Also das kam dann von einem Hindu einfach so selbstverständlich, ja. Und das war also so das Schöne, was ich in Erinnerung habe. Wobei mittlerweile muss man sagen, die Polarisierung auf der ganzen Welt, wie man das so mitbekommt, dass auch Kerala trifft.
Sie haben ja gesagt, Sie sind in eine sehr gläubige Familie hineingeboren. Wann haben Sie denn gemerkt, dass Gott mehr von Ihnen will?
Gute Frage. Ich kann jetzt so von einem Moment nicht reden. Ich hatte so diesen Wunsch von Kind an, irgendwie Priester zu werden, warum auch immer. Aber gut, man braucht auch gute Vorbilder im Leben, dass dieser Wunsch dann stärker wird. Es war wirklich ein Heimatpfarrer, der viel erreicht hat, sehr gut mit Menschen umgegangen ist und auch Glauben so gelebt hat, dass ich sage mal so eine Augenhöhe, dass man auch das Gefühl hat, bei ihm ist man geboren oder erlebt halt einen Glauben vor. Und das hat mich auch motiviert, sage ich mal, so in den Jugendjahren, wo ich auch einige Monate, ich war nicht sehr lange Ministrant, aber Ministrant war. Und das hat mich geprägt, aber meine Familie, mein Bruder ist auch ein Karmeliterpater. Und das war halt der Grund, warum ich dann den Karmelitenorden ausgesucht habe. Ja, also so einen Moment kann ich nicht sagen. Das kamen einige, ja. Und vor allem, ich denke immer, also ich wollte eigentlich in die Mission. Mission heißt, das darf man nicht falsch verstehen, es ist nicht nur Evangelisierung, wenn man so in Indien an Mission denkt oder für unser Verständnis damals, dass man irgendwie in seinem sozial schwachen Gegend geht, aber mit der christlichen Botschaft und auch für die Menschen da ist, dass mit Bildung oder auch mit Hilfe amtliche Sachen klarzukommen und was weiß ich. Also das war also auch ein Wunsch. Und deswegen habe ich auch eine Ordensgemeinschaft ausgesucht, dass man auch die Möglichkeit hat, wenn man so eine Diözese beitritt oder eintritt, dann ist man ja etwas begrenzt in seine Möglichkeiten. Ja.
Sie sind sehr jung eingetreten, ich glaube mit 15 Jahren, stimmt das? Genau, dann waren Sie Karmelit, aber dass Sie mal in Deutschland landen würden, das hätten Sie sich als junger Ordensmann nie träumen lassen, sagen Sie. Sie hatten damals ganz andere Träume. Wovon haben Sie geträumt?
Ja, wie ich gesagt habe, in die Mission tätig zu sein, ja, das war also mein Traum. Mission meine ich jetzt, wie ich jetzt vorher erzählt habe, ja, also diese Art von Mission. Andererseits, wenn man halt so die Frage dann gestellt kriegt, als junger Karmelit, willst du nach Europa und nach Deutschland, vor allem, das ist ja auch unsere Mutterprovinz gewesen, weil ich war damals Mitglied der deutschen Provinz in der Zeit. Und dann ist es halt auch es hat mich einfach mal fasziniert und interessiert, muss ich sagen. Aber ich wollte, wie ich gesagt habe, in Nordindien oder in Afrika. Ich hatte auch an so eine Art Indian Administrative Service, heißt das, ja. Das macht man so eine Art Ausbildung, wo man auch von der staatlichen Seite agieren kann. Und das war alles so die Träume in der Zeit, wo ich dann Theologie studiert habe. Dann kam das halt anders, dass ich dann so die Frage bekommen habe damals.
Es kam ganz anders und im Jahr 2004 sind Sie tatsächlich nach Deutschland gekommen. Und wir müssen uns das mal vorstellen, was das bedeutet, aus diesem tropisch geprägten Kerala mit seiner üppigen Vegetation ins Deutschland, so wie es halt ist. Das war wahrscheinlich ein ziemlicher Kulturschock, nehme ich an.
Ja, also das Wetter da, man wird ja vorbereitet, man muss ja Deutsch lernen, ja, und ich habe in der Goethe-Institut auch Deutsch gelernt und dann kriegt man das einigermaßen mit, was da los ist. Das ist klar, aber das muss man halt erstmal erleben. Ich kam im Oktober, genau gesagt 22. Oktober 2004 nach Deutschland und das war so ich weiß nicht, wie es bei Ihnen heute, das ist hier ein sehr sonniger Tag in Mainz. Und ich dachte, wenn die Sonne scheint, wie in Kerala, ist es warm. Ich bin mit einem T-Shirt rausgegangen, das war kalt. Ja. Es ist halt, man muss das trotzdem erleben und kennenlernen. Und Essenskultur ist anders, das Essen, was serviert bekommt, ist anders im Kloster. Also ich muss ja nicht selber kochen. Das ist Kulturschock kann man so nicht sagen, sondern das muss man erleben, weil man ist vorbereitet in der Sprachschule oder auch im Orden, weil, wie ich gesagt habe, ich habe damals zu den deutschen Provinz gehört. Das heißt, man hat eine Ahnung von Erzählen her, aber das live zu erleben, ist es halt anders. Genau.
Worüber haben Sie sich denn ganz am Anfang besonders gewundert in Deutschland? Was fanden Sie so richtig komisch hier?
Komisch kann ich nicht sagen, aber anders war es halt. Ich war am Anfang als Schulseelsorger, nicht gegen Schüler oder Schule, Schulseelsorger eingesetzt. Und Indien ist man halt gewöhnt, dass es um frontaler Unterricht gibt. Und der Lehrer erzählt, die Schüler haben das zu befolgen. Ungefähr so ist es, das Schulsystem. Und hier war es halt anders, dass man auch selbstbewusste Schüler sieht und auch viel mit Dialog dann passiert. Aber auch, sage ich mal so, die Lehrer nicht ihre Macht ausüben dürfen, in dem Sinne, dass sie so gewalttätig werden oder, ja, also das ist halt so was anderes, was ich erlebt habe. Oder auch, dass eine Arbeit in einer Pfarrei auch, ich sage jetzt mal so, synodal wirkt, dass die Ehrenamtliche, aber auch die Räte, die haben da viel mitzureden, dass auch Ehrenamtliche viel mitgestalten. Ich meine, in Indien machen sie auch viel, aber bei einem Pfarrfest zum Beispiel so eine Hilfe, das ist großartig, aber auch so eine Liturgiegruppe da ist, die auch mitreden dürfen. Und so spirituelle, pastorale Aufgaben, dass auch Ehrenamtliche und Menschen mitreden dürfen. Menschen meine ich jetzt. Also die Gläubigen. Und das ist alles so eine neue Welt, sage ich mal so. Ja, das muss man erst einmal kennenlernen und auch erleben.
Da mussten Sie sich wirklich erstmal dran gewöhnen, Stück für Stück, nehme ich an. Was hat Ihnen dabei geholfen, diese neue Kultur, auch diese religiöse Kultur kennenzulernen und dann, ja, da reinzuwachsen?
Ja, also man kriegt ja Unterstützung. Wir haben auch eine lange Ausbildungszeit gehabt im Bistum Mainz. Das geht um die 6 Jahre lang damals ging es. Und man ist ja nicht alleine. Man spricht ja auch mit den Mitbrüdern. Das war mein Glück, dass ich im Kloster war, im Kloster Mainz. Ja, und die Erlebnisse kann man auch miteinander sprechen. Und aufs Gespräch wird man auch einigermaßen dann vorbereitet, sage ich mal so. Und dann man muss eine gewisse Offenheit mitbringen, das ist klar. Und diese Gegenseitigkeit auch respektieren. Und dann funktioniert es. Aber die Spracheausbildung, dass man in Gespräch geht, dass man miteinander redet, und auch eine gewisse Offenheit dafür hat, ja, dann funktioniert. Und auch das Verständnis, dass alle Christen, sind getauft und haben auch eine Verantwortung, Glauben gemeinsam zu leben. Und dieses Verständnis muss man dann auch haben, ja.
Also Offenheit, gegenseitiges Verständnis. Wie ist das heute? Jetzt sind Sie schon lange hier, kennen vieles, können das ganz anders einschätzen, aber haben Sie manchmal heute noch so ein Gefühl von Fremdheit?
Also wenn ich jetzt im Bistum Mainz unterwegs bin, habe ich das nie so erlebt, auch in der Gesellschaft. Man muss ja sehen, Deutschland ist ein Einwanderungsland, aber das so selbstverständlich ist das, glaube ich, nicht. Ja. Und das merkt man da oder da, aber jetzt sage ich mal so in meiner Arbeit oder wo ich jetzt hier unterwegs bin, wo ich in der Pfarrei tätig war, das habe ich so nicht erlebt oder in den Dörfern oder Städten, wie ich so lebe. Also das ist jetzt kein Alltag, aber man merkt, das kann besser werden. Ja.
Sie haben das angedeutet. Deutschland ist ein Land mit einer schweren Vergangenheit, gerade auch was den Umgang mit anderen oder vermeintlich anderen angeht. Sie haben es jetzt im Grunde schon gesagt, aber ich frage doch noch mal ganz dezidiert: Haben Sie in diesen über 20 Jahren, die Sie jetzt hier sind, auch mal Erfahrungen von Diskriminierung oder womöglich sogar Rassismus machen müssen?
Ich sage mal so, das habe ich ein paar Mal jetzt gesagt, es gab einen Kulturwandel, ich sage jetzt, also genau kann man nicht sagen, die ersten 10 Jahre, also bis 2015, 16 und danach. Das durfte ich auch erfahren und auch merken. Also normalerweise habe ich, wenn ich jetzt als Seelsorger irgendwo hinkomme, habe
Vielleicht
ich
erklären
mich.
Sie das nochmal. Was war der Kulturwandel? Wie war es erst und wie war es dann? War es erst besser und dann schlechter oder umgekehrt?
Also ich sage mal so, wir wurden damals, wenn ich halt jetzt zivil unterwegs bin, als Priester oder mit Ordenstrakt ist das anders, ja. Und dann sind wir, oder ich war ja nicht alleine, ich bin zu dritt gekommen und deswegen sage ich, als indischer Studenten, Informatiker und so wahrgenommen worden, da hat man viel mehr, so, wie gesagt, Freude in der Informatiker und so weiter. So ist es rübergekommen. Ich sage euch mal so ein kleines Beispiel. Damals hat man uns gefragt, dürft ihr Rindfleisch essen und so. Das war halt so die Themen, die dann kamen. Und nach 2015, 2016 ist man denn, wenn man auch junge Männer unterwegs sind, als Flüchtlinge wahrgenommen worden? Und dann kamen die Fragen, dürft ihr Schweinefleisch essen zum Beispiel, ja? Also das ist halt so dieser Moment, den man merkt, oder halt auch, ja, die Blicke ein bisschen anders geworden sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass generell so ist, aber man merkt halt so ein bisschen Unterschied in der Zeit, ja. Und das finde ich ein bisschen traurig und schade, weil wir ja eigentlich in Deutschland, also in meinem Leben, 99,9% habe ich Gutes erlebt. Und dann gibt es diese klein bisschen, das will man auch nicht übertreiben. Aber das gibt's und das gab es in den letzten 10 Jahren ein bisschen mehr. Das muss man schon sagen, ja.
Es ist schwieriger geworden für Menschen mit Migrationshintergrund seit 2015,
Ja,
16.
genau. Also jetzt schwieriger ist auch sehr übertrieben. Aber da war auch zum Beispiel auch in Köln diese
Die
Neujahrs-Ding. Und
Silvesternacht.
dann hat man gemerkt, wenn wir auch in eine Menschenmenge gekommen sind, dass man auch ein bisschen geguckt hatte, wer ist da. Also das ist also die, ja.
Umso wichtiger ist es ja vielleicht, dass mit Ihnen jetzt in der katholischen Kirche eben jemand mit Migrationshintergrund, das ist ein hässliches Wort, aber nehmen wir es ruhig mal, jetzt eben Bischof ist. Das kann den Leuten ja vielleicht wirklich Mut machen, das haben Sie eingangs schon gesagt. Interessant finde ich auch, dass die Nachricht von Ihrer Ernennung, die ist natürlich auch nach Indien gegangen. Mit welchem Effekt?
Große Freude. Also wenn Sie da, ganz Indien kann ich nicht sprechen für die 1,4 Milliarden, aber ganz Kerala war das halt einfach, WhatsApp-Status war mein Bild, ja. Also das war so das Besondere und auch die große Freude, die man gemerkt hat und Stolz, vor allem hier auch viele, die jetzt als Studenten oder als Krankenpfleger hier gekommen sind, auch die gesamte indische Schwestern, die hier ja mittlerweile viele haben, die in der Pflege tätig sind, und auch in Indien selber, also dieser Stolz und Freude. Und auch nochmal, ja, man kann auch, aber das andere, man kann auch in Deutschland auch was werden mit Migrationshintergrund. Das kam auch sehr stark zum Ausdruck, da ein oder andere dann auch gesagt haben, ich bin in Mainz, also Priester, ich bin in Mainz, bewusst aus Kerala tue ich den Dienst, weil hier kann man was werden, ja. Also das kam halt wirklich stark rüber, dieses positive Denken, ja, das, ja.
Dass Sie jetzt Weihbischof sind, dass Sie jetzt auch aktiv an der Bischofskonferenz teilnehmen, das macht natürlich die katholische Kirche in Deutschland zumindest ein bisschen diverser. Wie wichtig finden Sie das? Wir haben da eingangs auch schon drüber gesprochen. Die Weltkirche ist ja schließlich auch divers und zwar sehr divers sogar.
Ah, ja, es ist ein Ich sage ich mal so, ich habe jetzt überhaupt keine Erfahrung von Deutscher Bischofskonferenz. In den Frühjahrskonferenz, da war ich noch nicht geweiht und konnte ich nicht daran teilnehmen. Und jetzt im September, da werde ich Teil sein. Das muss ich erst einmal kennenlernen, wie die Situation oder wie die Diskussionen dort sind. Ich denke, da ist ja auch der ukrainische Bischof ist ja auch oder Exarch ist ja auch dabei. Als Nuntius ist auch jemand aus Kroatien, war jetzt ja dabei. Ich sage mal, ich kann dazu jetzt überhaupt nichts sagen. Ja, das muss ich erst einmal kennenlernen.
Da müssen wir im Herbst noch mal sprechen. Aber
Genau, so ist das.
zum Prinzip Weltkirche gehört ja, dass man voneinander lernt, alle Seiten voneinander. Was würden Sie sagen, was kann die katholische Kirche in Deutschland zum Beispiel von der katholischen Kirche in Indien lernen?
Ich sage, in der letzten Zeit habe ich auch die Frage öfters bekommen. Ich habe mir echt überlegt, was kann die katholische Kirche in Deutschland lernen? Man muss ja sehen, das sind zwei unterschiedliche Kulturen. Das eine irgendwie einfach mal hier reinzupassen, packen, das funktioniert einfach nicht, weil das eine andere Mentalität, das Christentum entwickelt und auch gelebt wird. Deswegen, also was ich so sehe, ist es halt, wir sind eine sehr, also Indien hat man viel mehr Flexibilität. Ich sage mal so, wir haben für irgendein Beispiel wie der Fahrfest, um das auf die Beine zu stellen, braucht man mindestens 5 Sitzungen. In Indien geht das ein bisschen mit weniger Vorbereitung. Das Vorbereiten ist nicht schlecht, wir Deutschen brauchen das. Und in Indien kann man etwas flexibler agieren vielleicht, ja. Also ich denke aber trotzdem insgesamt ein bisschen flexibel zu sein. Nicht immer alles nach, ja, Regeln zu gehen, nach Protokoll zu gehen. Das wäre vielleicht mal so ein Punkt. Aber ich sage mal so wirklich, das ist eine andere Kultur, eine andere Mentalität. Hier ist eine andere Kultur, eine andere Mentalität. Das kann man halt einfach so nicht aufnehmen.
Aber
Ja.
ein bisschen Flexibilität.
Leichtigkeit, würde ich mal sagen, ein bisschen Leichtigkeit, ja.
Flexibilität und Leichtigkeit, das sind doch schon mal zwei gute Punkte. Anderes Thema, Papst Leo, der selbst Augustiner ist, der scheint ja ganz gern andere Ordensleute auf wichtige Posten zu holen, auch in Deutschland. Gerade zum Beispiel wieder den Herz-Jesu-Priester Heiner Wilmer auf den Bischofsstuhl in Münster oder eben Sie als Weihbischof von Mainz. Hat das in Ihren Augen eine Bedeutung, dass Ordensleute jetzt offensichtlich eine wichtige, vielleicht auch eine größere Rolle spielen?
Dazu kann ich auch wirklich überhaupt nichts sagen im Moment. Ich meine, Sie wissen, ein Bischof wird ja ernannt vom Papst, aber es ist ein langer Prozess. Erstmal müssen ja Vorschläge kommen, auch von den Diözesen. Und ich kann dazu jetzt nicht so viel sagen, aber ob der Papst jetzt deswegen Ordensleute, der Wilmer war auch vorher Bischof, ja, er ist jetzt nach Münster ernannt worden, das ist das. Wir sind insgesamt in Deutschland fünf Ordenspriester als Bischöfe oder Weihbischöfe. Das ist ein schönes Zeichen auch für Orden. Aber ob das jetzt eine große Rolle spielen wird in der Bischofsernennung, das weiß ich. Also jeder Orden hat ja seine eigene Spiritualität und Charisma, die eine Rolle spielen sollte und auch spielt. Aber in der Bischofsernennung irgendetwas jetzt, das weiß ich jetzt nicht.
Dann lassen Sie uns noch mal gemeinsam nachdenken, was Ordensleute vielleicht mitbringen, was der ganzen Kirche gut tun kann. Ich würde jetzt mutmaßen, vielleicht der Sinn für ein Leben in Gemeinschaft.
Genau, es sind gemeinsam leben, gemeinsam beten, aber auch gemeinsam feiern. Also diese Gemeinschaft, das ist ja auch in der Pfarrei eine Glaubensgemeinschaft, aber die Gemeinschaft etwas intensiver gelebt wird, aber mit einem Charisma oder einer Spiritualität, das ordenseigens ist und dafür zu leben und das zu bewirken. Auch betend, ja, die Ordensgemeinschaften sind ja auch, wir beten ja drei, viermal am Tag, je nachdem, und auch Anliegen der Menschen, also die Menschen, die keine Worte finden, für sie ein Wort zu geben. Also das sind also so das Besondere an Ordensleben.
Tatsächlich haben ja eigentlich alle Ordensgemeinschaften in Deutschland Nachwuchssorgen, wenn auch unterschiedlich stark. Das ist bei den Karmeliten, zu denen Sie gehören, in Deutschland nicht anders. Wie sehr besorgt Sie das?
Sehr. Ich sage mal, ich bin ja Mitglied der indischen Provinz. In Indien haben wir auch das Problem langsam, weil die jüngeren Christen stark auswandern. Aber in Deutschland ist es oder in Europa insgesamt ist es ein starkes Problem. Und dann macht man halt auch Gedanken, was machen wir falsch? Ob wir überhaupt falsch machen? Ob das Leben überhaupt noch Sinn macht? Aber ich denke, mehr als Berufung, ich merke, dass wir eine Bedeutung haben, weil die Menschen immer noch zu uns kommen, unsere Gebetsanliegen oder für Tage im Klöster zu verbringen und so weiter. Das ist traurig und schade, dass es halt jetzt Berufungen nicht da sind. Man lebt ja von der Hoffnung und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich denke, dass es irgendwann mal andere Zeiten kommen. Aber das ist auch gut, dass man auch selbstkritisch werden kann und auch demütig werden kann, auch in sich gehen kann, auch Gedanken machen kann. Und auch von der Hoffnung auch leben kann, denke ich. Aber es ist im Moment wirklich sehr, sehr belastend, dieses Denken, weil man nicht mehr weiß, ich lebe ja im Kloster Mainz. Und ich weiß nicht, ob nach 10 Jahren das Kloster Mainz noch bestehen kann, ja, weil die Mitbrüder werden immer älter. Und wenn wir ja zu zweit oder zu dritt in so einem riesen Kloster leben, das hat auch keinen Sinn. Also das ist wirklich, wirklich traurig und schade.
Sie sind Weihbischof geworden in einem Moment, der geprägt ist von ganz vielen Krisen in der Kirche, aber auch genauso in Politik und Gesellschaft. Die katholische Kirche in Deutschland, die hat durch die Missbrauchsskandale nicht nur viele Mitglieder verloren, sondern auch ganz, ganz viel Vertrauen. Was können und wollen Sie persönlich dafür tun, dass Kirche Vertrauen bei den Menschen zurückgewinnt?
Ja, also wir leben ja eine Botschaft und wir haben ein Vorbild. Vorbild heißt Jesus. Und wir leben die Botschaft und Botschaft der Liebe. Also ich denke, wenn wir unsere eigene Botschaft, was wir verkünden, leben, Menschen als Menschen annehmen und akzeptieren. Also wir können nur durch unser Leben das Vertrauen gewinnen, glaube ich. Man sagt ja immer, Wein predigen und und Wasser trinken. Also das hilft so nicht. Also dass man demütig wird und auch an Jesus orientiert, unser Glauben orientiert, die Botschaft orientiert, in eigenem Leben praktiziert und lebt. Und das bringt Vertrauen zurück, nicht Worte, sondern Leben.
Wer anderen Vertrauen geben möchte, der braucht ja selbst ganz viel Vertrauen und Kraft und Überzeugung. Was sind für Sie persönlich die Kraftquellen?
Ich sage mal so, Gebet ist wirklich eine Kraftquelle. Ich bin ja Karmeliterpater, wie Sie sagen, und die Gemeinschaft und die positive Gespräche, aber auch, sage ich mal so, eine Hoffnung, wenn man, deswegen finde ich auch schön, wenn man in Europa lebt, dass man auch Frühling erleben darf. Und das ist also so Zeichen, die auch von außen, dass man sieht, aber von innen ist es halt auch immer noch so agieren und Teil eine Glaubensgemeinschaft zu sein, die eine starke Botschaft hat und das auch immer wieder Anerkennung findet und Akzeptanz findet. Wie Sie merken, oder wenn der Papst irgendetwas sagt, das wird in der ganzen Welt, egal wer, wird auch gehört. Das heißt, wir haben eine Botschaft und das gibt mir Hoffnung.
Sie haben in Ihrer Zeit in Deutschland als Seelsorger schon ganz viele unterschiedliche Aufgaben und Funktionen gehabt. Jugendseelsorger haben Sie schon erzählt. Sie waren Kaplan, Gemeindepfarrer, Dekan, Mitglied im Priesterrat, Formationspräfekt im Priesterseminar und, und. Was werden jetzt Ihre Schwerpunkte als Weihbischof sein?
Erstens ist es ja, der Weihbischof ist derjenige, der in den pastoralen Aufgaben den Bischof zur Seite steht. Das ist ein Hilfsbischof, Gemeinden zu besuchen oder zu visitieren und Firmungen zu spenden, Gottesdienste mit Menschen zu feiern. Das ist halt ja alles so meine Aufgaben. Aber ich habe zwei Aufgabenbereiche. Erst einmal bin ich Bischofsvikar für den Orden und zweitens für die Weltkirche und gesellschaftliche Verantwortung, sozusagen Ökumene, interreligiöses Dialog. Aber es sind Felder, die ich jetzt erst einmal kennenlernen muss. Also was das genau heißt, werde ich jetzt nach Ostern nach und nach halt aufnehmen. Orden ist für mich halt jetzt keine neue Welt, ja, das bin ich zu Hause. Genau, das werden erst einmal so meine Bereiche sein. Und welche Kommission ich in der Bischofskonferenz dann mitwirken werde, das muss ich auch zeigen. Da werden neue Kommissionen gegründet, habe ich jetzt verstanden. Und das wird in der Herbstkonferenz wird dann auch konkretisiert. Ja, dann werde ich wissen, was ich da zu tun habe.
Gibt es denn etwas, auf das Sie sich jetzt besonders freuen?
Mein Hintergrund her gesagt, sage ich mal so, Weltkirche ist für mich wirklich ein schönes Thema, wenn sowas wäre. Ich war, wie Sie sagen, Jugendseelsorger. Jugend ist halt auch für mich ein Bereich, was ich kenne, auch gerne tue. Ja, das sind halt so, aber überhaupt keine Ahnung, welche Kommission es gegründet wird.
Das wird sich alles zeigen. Zum Schluss würde ich Sie gerne noch das fragen, was wir all unsere Gäste hier in Himmelklar fragen an dieser Stelle, nämlich was gibt Ihnen Hoffnung? Auch Hoffnung in diesem ziemlich schwierigen Moment der Weltgeschichte.
Ja, ich sage jetzt erst einmal, das klingt vielleicht mal so banal, aber also der Glaube, dass mir wirklich Hoffnung gibt. Glaube an Jesus Christus, sage ich mal so, dieser Tage, wo wir dann richtig viel intensiv feiern, viel leiden musste, für seine Botschaft wirklich kämpfen musste und auch dafür sein Leben geben musste, aber dass der Gott ihn nicht im Stich lässt, sondern die Auferstehung. Und jetzt gerade, wenn Sie jetzt fragen, auch ja, die Frühling, ja, die zeigt das auch noch mal vor. Und ich sage ich mal so, der Glaube gibt mir wirklich Hoffnung. Und auch die vielen Menschen im Moment für mich persönlich gesagt, viele ermutigende Worte habe ich bekommen, viele Freude durfte ich erleben durch meine Ernennung und auch die Unterstützungszusage, die ich bekommen habe. Also das gibt mir auch richtig starke Hoffnung, mal richtig zu starten.
Pater Joshi war das, der neue Weihbischof von Mainz, und zugleich der erste Bischof in Deutschland, der nicht aus Europa stammt. Normalerweise sagt er, predigt er nicht über 5 Minuten. Jetzt haben wir deutlich länger gesprochen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Antworten und für Ihre Gedanken. Vielen Dank und alles Gute jetzt für den richtigen Start ins neue Amt.
Vielen Dank und Ihnen auch vielen Dank erstmal für die Interesse und für das Gespräch.
Das war unsere aktuelle Folge Himmelklar. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns gern, empfehlt uns weiter, schreibt uns, das wird uns freuen. Ich bin Hilde Regeniter und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio-Hörfunkprogramm.